Herzlich willkommen zum neuen Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Heute endlich wieder einmal mit einem Special Guest, zu dem wir gleich kommen. Vorher einleitend ein großes Dankeschön noch an eure E-Mails, an die bleibenden Spenden. Und am Ende des Podcasts werde ich noch bekannt geben, wie wir als Wildnisschule jetzt weitermachen werden. Ja, ich springe jetzt über meinen Schatten und wir werden eine Online-Geschichte anbieten und beginnen natürlich mit der Vogelsprache. Dazu mehr nach hinten, am hinteren Teil des Podcasts, also am Ende des Podcasts, ihr wisst schon. Vielen Dank, Katharina, für deine lange Mail, und Katharina spricht mir auf eine ganz besondere Art und Weise aus dem Herzen. Und es gibt einen schönen Einblick, wenn ich da was aus dieser Mail jetzt gleich zitiere, wie es mir im Alltag geht. Oft auch morgens früh, das allererste, wenn ich aufwache, einen kleinen Dank daraus schicke an die ersten Sonnenstrahlen oder die ersten Klänge, die zu hören sind von den Vögeln. Gleich danach beginnt dieses Programm in meinem Kopf abzulaufen. Wenn ich draußen unterwegs bin, in der Natur, im Wald, irgendwo sitze und versuche die Stille, die Bio-Stille, den Biolärm als Stille empfindend zu genießen, immer wieder zwischendurch erwische ich mich, dass dieses Programm angeschaltet wurde. Und das ist ein ganz sinnvolles, tolles Programm, was mich immer wieder weitergebracht hat. Aber in bestimmten Situationen ist es auch gut, dieses Programm mal zumindest leise zu machen, gar nicht unbedingt auszuschalten. Aber es ist das, was wir auch immer wieder bei vielen Podcasts schon angesprochen haben. Es ist das, was wir als Treibstoff des Forscherdrangs, ja, das Benzin für unseren Neugier-Kreativitätsmotor benutzen. Und zwar sind das die Fragen. Und in einem späteren, in einem Absatz am Ende der Mail von Katharina schreibt sie Folgendes. Ein Thema ist gerade bei mir präsent. Die Aufzucht der Jungen. Habe ich jetzt die ersten Jungvögel gesehen und mit dieser Sichtung schwirren mir viele Fragen durch den Kopf. Wie funktioniert es, dass ein junger Vögel die Flügel bewegen kann und beim ersten Verlassen des Nestes, wenn er es vorher noch nie gemacht hat? Wie lernen denn die Jungvögel überhaupt fliegen? Verletzen sie sich auch mal, weil sie zu tief fallen? Wie lernen denn die Jungvögel, welche Nahrung für sie die richtige ist? Und wie funktioniert das überhaupt mit der Mauser bei den Vögeln? Welche Teile ihres Federkleids wechseln sie denn? So eine Feder hat doch viel mehr Material als ein Haar zum Beispiel, also beim Haarwechsel des Rehs verglichen. Wie oft wechseln sie eine Feder überhaupt? Und fallen sie dann einfach ab oder rupfen sie sich selber raus? Hast du dazu Geschichten, die du teilen magst? Soweit erstmal. Bei Nachfrage gerne mehr Fragen. Ja. Danke für diesen schönen kleinen Fragen-Download. Genau so geht es mir auch ständig. Und ich habe viele Geschichten dazu, aber wir wollen uns heute auf ein anderes Thema konzentrieren. Und wahrscheinlich werden wir zu dieser Frage und auch zu der Frage, die noch offen ist mit den Flugbildern der Vögel, in den späteren Podcasts drauf zurückkommen. Und ihr seht schon, dieses Podcast-Ding kann jahrelang weiterlaufen. Es wird nie langweilig oder an irgendwelchen Themen fehlen oder Stoff ausgehen. Also, heute unser Thema soll sein, was kommt hinten raus bei dem Vogel? Und deswegen auch der Motto dieses Podcasts, ach du Kacke. Aber vorher, dieser Ausdruck, den benutzen wir häufig, also ich zumindest benutze ihn häufig im Alltag, vor allem in Momenten, wenn ich überrascht bin. Und jetzt möchte ich gerne meinen Gast vorstellen, Rio, der Sohn von Isabel, der ist 9 Jahre, der hört meinen Podcast. Hast du eigentlich alle Podcasts schon gehört, Rio?
Fast alle.
Echt? Und du bist up to date? Du hast den letzten auch gehört? Den alleraktuellsten?
Nee, den will ich aber noch hören.
Okay. Hast du den Podcast mit dem Fuchs gehört, wo wir am Fuchsbau waren und eine Kamera aufgehangen haben und da...
Leider nicht.
Den hast du noch nicht gehört. Aber du hast ja jetzt hier 2 Nächte verbracht. Erzähl mal, was du mit unserem Fuchs erlebt hast.
Oh Gott, das fand ich ziemlich blöd. Nachts hat der Fuchs unsere... Paul, du hast abends am Feuer gesagt, dass wir nichts Essbares draußen stehen lassen
jo.
Sollen. Aber meine Mutter dachte, die Kühltasche, die ist doch zu, der Fuchs kriegt die nicht auf. Dann morgens, als meine Mutter aufs Klo gehen wollte, hat sie eine Spur von Essenssachen gefunden. Also, und dann am Ende von dieser Spur eine unser zerrissener Kühlbeutel, also.
Was hat der alles gefressen von eurem Zeug?
Also, er hat die meine Putenbrust gegessen.
Oh nein.
Er hat die Avocados gegessen.
Nein!
Er hat von den Smarties probiert.
Auch das noch!
Mehr weiß ich eigentlich nicht. Ich glaube, der hat noch
Gott. Meinst, hältst du das für eine gesunde Ernährung für einen Fuchs?
Ich meine nicht.
Habt ihr euch geärgert drüber?
Ja.
Ja. Und das ist, auf der einen Seite ist es ärgerlich, wenn der Fuchs das eigene Zeug frisst. Auf der anderen Seite ist es nicht nur der Schutz von seinem eigenen Essen, wenn man das gut verstaut und gut wegstellt. Und da reicht eine geschlossene Tasche nicht. Bei einem Fuchs erst recht nicht mit seinen scharfen Krallen, seinen spitzen Zähnen. Bei uns hat er ja sogar Katzenfutterbüchsen weggeschleppt und dann aufgebissen und daraus das Katzenfutter rausgeschleckt. Ja, der ist ein absoluter, fast so ein Künstler wie der Waschbär, aber der toppt ihn nochmal um Längen. Der Waschbär ist nochmal krasser. Okay, und auf der anderen Seite schützt du auch den Fuchs, wenn du dein Essen gut verwahrst, weil du dann ihm nicht die Möglichkeit gibst, an ein Essen ranzukommen, was gar nicht gut für ihn ist. Und sich daran zu gewöhnen, dass Menschen gleich Essen bedeuten. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Wölfe. Wenn wir also unsere Nutztiere so sicher einpacken und abends über die Nächte auch gut schützen und mit guten, gepflegten, sicheren, gut aufgestellten Zäunen schützen, schützen wir damit gleichzeitig auch den Wolf. Den Wolf, weil er gar nicht erst lernt, dass er überhaupt an Nutztiere rankommt. Und sich dann im Wald zu fressen holt, so wie er es auch eigentlich tun sollte. Und dann wart ihr beim Fuchsbau noch und habt ihm trotzdem, das ist wirkliche Selbstlosigkeit, noch ein Geschenk hingepackt, ne? Was habt ihr hingelegt?
Rest von dem Reh.
Genau, wir haben am Wochenende Jagdglück gehabt und die Abschnitte, die Reste von dem Reh, was wir nicht verwerten konnten, das liegt jetzt vom Fuchsbau, es hängt auch eine Kamera da, wir halten euch auf den Laufenden, was da weiter passiert ist. Und jetzt habe ich dir versprochen, wenn du mitmachst beim Podcast, darfst du mir eine Frage stellen, auf die wir dann mehr oder weniger eingehen. Mal schauen, was es für eine Frage ist.
Was frisst der Wiederhopf?
Warum interessiert dich, was der Wiederhopf frisst?
Ich finde halt seinen lateinischen Namen sehr witzig.
Wie ist denn der?
Opupa Ehops oder so. Und meine Mutter mag den halt auch ganz gerne. Deswegen würde ich auch ganz gerne wissen, was der frisst.
Warum heißt der Opupa Ehops?
Weil der so ein Geräusch macht.
Kannst du es nachmachen?
Nee.
Ist egal, probier mal. Hast du schon mal gehört, wie der macht?
Ich habe ihn schon mal gehört. Auch mal gesehen.
Das passt super zu unserem Motto, ach du Kacke, von dem Podcast heute. Weil Upup, da ist ja auch Pup drin. Und das war eine super herrliche Frage. Oh, da muss ich ganz kurz von Almut. Almut Reck hat mich nämlich gefragt, eine Teilnehmerin und Freundin inzwischen von unserer Leipziger befreundeten Wildnisschule, und sie hat geschrieben, und dann noch eine Frage von Fietje, der ist 5. Können Vögel pupsen? Du hattest ja erzählt, dass die Vögel so sparsam gebaut sind. Wie ist dann die Verdauung? Geht die so schnell, dass keine Gase entstehen, oder können sie tatsächlich auch pupsen? Was glaubst du, kann ein Vogel pupsen oder kann der nicht pupsen?
Ich denke schon, wie alle Lebewesen eigentlich furzen können.
Ich würde auch denken, dass Vögel pupsen. Ich habe es selber noch nie gehört, geschweige denn gerochen. Ich weiß nur, dass die Großtrappe, ja, ein großer hühnerartiger Vogel, der schwerste Flugvogel Mitteleuropas, mein lieber Freund Greg war am Wochenende da und der hat mir eine Handschwinge geschenkt von einer Riesengroßtrappe, die es in Afrika unten gibt, ähnlich wie unsere hier. Die ist so lang wie mein Arm. Und ich habe einen langen Arm. Du kannst ihn sehen, Rio, oder?
Ja.
Ja, so lang ist die. Die hängt bei uns jetzt gerade unten in der Küche und ich bin fasziniert von dieser Größe dieses Vogels. Und sein Balzgesang ist so. Also bei der Imitation dieses Balzgesangs, was natürlich wie ein Pupsgeräusch so ein bisschen sich anhört, ist die Tröpfchen, die Weitergabe durch Tröpfcheninfektion garantiert. Daher in diesen schwierigen Zeiten, ja, die Imitation des Balzgesanges der Großtrappe in bestimmten Kreisen, die nicht eigene Familie oder Mitbewohner betrifft, nur mit Mundschutz. Und da reicht so ein einfacher Baumwoll-Mundschutz nicht. Da muss man schon am liebsten eine Gasmaske aufsetzen, weil das ist extrem, das befeuchtet eigentlich so einen ganzen Raum. Noch einmal. Bei diesem Geräusch flippen die Hennen aus. Okay, aber der Upupa Epops, der hat nicht so einen Sound. Der heißt Upupa, weil der folgenden Ruf macht. Upupupup. Upupup. 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 Ja, dann hat er noch einen langen Schnabel noch. Und zur Frage, was der frisst. Das gilt für fast alle Singvögel, sage ich mal. Gibt es für fast alle Vögel sogar, außer gibt ein paar kleine Ausnahmen. Wie immer natürlich gilt für die Singvögel, alle Singvögel sind während der Aufzucht der Jungen auf Eiweiß angewiesen und Proteine. Und die kriegen sie vor allem durch Insekten oder durch das Jagen anderer Vögel oder von Aas und so weiter und so weiter. Aber vor allem diese Singvögel, die selber auch gefressen werden und ganz insbesondere die, die wegziehen, ja, da sind es auch oft die Altvögel, die auf insektenreiche Nahrung angewiesen sind. Da der Wiederhopf kein winziger Vogel ist, so ein mittelgroßer Vogel eher, wir haben nochmal genauer nachgelesen, ich dachte, dass der sich auch spezialisiert hat auf Ameisen, das konnte ich jetzt in Literatur nicht finden, aber hier steht sowas wie Feldgrillen und Maulwurfsgrille, das ist eine sehr große Grille, bis zu 8 cm groß, des Gärtners Feind mit riesengroßen Grabeschaufeln vorne, Engerlinge, und Engerlinge sind Larven von verschiedensten Käfern, Junikäfern, Maikäfern, Hirschkäfern auch, also verschiedene große Käfer, die mehrere Jahre im Boden als Engerlinge, als weiße Made, die auch für uns Menschen übrigens, wenn man jetzt nicht gerade vegan lebt oder vegetarisch lebt, auch sehr, sehr köstlich sind, schmecken so nach Haselnuss und Eiweiß so ein bisschen, und die bieten richtig großes Kraftpaket an für viele dieser Vögel. Und sonst grundsätzlich ist die Ernährung, finde ich, auch kompliziert. Deswegen finde ich es gut, dass du eine Frage gestellt hast, nur auf einen Vogel. Weil das sehr unterschiedlich ist. So etwas Besonderes will ich mal kurz noch rausstechen zu der Ernährung. Was Besonderes ist, erstens nehmen alle Vögel immer das, was viel da ist. Wenn dir also auffallen draußen, dass viele Insekten rumfliegen, dann greifen sie erstmal dazu. Wenn ich meinen Satz jetzt beende, denk nochmal nach, was jetzt gerade für viele Insekten draußen rumfliegen. Zweitens gilt, es gibt immer Ausnahmen. Eine Ausnahme sind Birkhuhn und Auerhahn, die in der Winterzeit es schaffen, also da geht es nicht um die Jungvogelaufzucht, sondern ums reine Überleben, die es schaffen, den Winter zu überstehen, nur durch die Aufnahme von Nadeln. Also die essen Nadeln von Bäumen, von Koniferen, Nadelbäumen, wie zum Beispiel Kiefer, Fichte, und ihr Verdauungstrakt schafft es, Nährstoffe aus diesen Nadeln herauszuziehen, um damit den Winter zu überstehen. Das finde ich absolut faszinierend. Dementsprechend sauber sieht auch ihre Losung aus. Die Losung, ach du Kacke, sieht wunderschön aus. Ist so eine halbkreisgebogene Sichel aus trockenen Pflanzenmaterialien, die nicht verdaut werden, die zusammengepresst sind. Am Ende ist eine weiße Spitze. Das ist der Harn, weil die ja keine Harnblase haben, also keine Pipiblase. Kommt die mit aus einem Loch raus und setzt sich dann weiß ab. Und das Ganze erinnert mich so ein bisschen wie an so einen Vanillekipfel zur Plätzchenzeit. Nur halt nicht so dick in der Mitte und spitz zulaufen wie so ein Mond, sondern eher gleich wie so eine gleichförmige Walze, so halb gedreht. Also wenn ich manchmal so eine Auerhahnlosung, bei uns in der Gegend gibt es die ja nicht, aber als ich meine erste entdeckt habe oder Birkhahnlosung gesehen habe, also ich hatte sofort Verlangen, die aufzuheben und einfach richtig lecker abzubeißen. Mit dem weißen Puderzucker noch drauf, aber habe es natürlich nicht getan. Eine andere tolle Ausnahme ist noch der Fichtenkreuzschnabel. Der hat so einen speziellen Schnabel, der so über Kreuz ist, dass der damit in Zapfen spezialisiert ist, Fichtenzapfen zu öffnen. Indem er zwischen die Schuppen geht, den Schnabel dann öffnet, also wie so eine umgekehrte Zange quasi. Und durch das Aufmachen spaltet er die Fichtenzapfen-Schuppe, Fichtenzapfenschuppe und kommt dann ganz leicht an den Samen ran. Und das tut er in der Zeit, wo die Samen alle reif sind. Und das ist im Winter. Und da hängen sie nämlich noch am Baum und damit füttert er ihre Jungen. Das heißt, der Fichtenkreuzschnabel ist eine der Ausnahmen, die in bestimmten Jahren, das ist auch nicht pauschal und nicht immer, aber die es tatsächlich schaffen und auch tun, im Dezember und Januar zu brüten. Da sitzen sie mit ihren Jungvögeln und füttern die mit Samen, nicht mit Insekten zu der Zeit. Dann gibt es so Überlebenskünstler noch wie Rotkehlchen und Zaunkönig, eine der Protagonisten unseres Vogelsprachenalphabets, die es auch schaffen, im Winter Insekten aufzuspüren. Ja? Und da können wir gerne, im Winter machen wir mal ein Spielchen draus, wer findet die meisten Gramm Insekten innerhalb von einer Viertelstunde draußen irgendwo im Wald. Das ist ein Spiel, was wir uns für später aufheben. Jetzt bin ich schon wieder abgedriftet von einem zum anderen, Rio, aber ist deine Frage ungefähr nach der Ernährung des Wiederhops einigermaßen oder kommt noch eine neue Frage?
Das war jetzt eigentlich meine Frage.
Ja?
Eine andere habe ich nicht gefunden.
Und hast du eine kleine Antwort auch bekommen drauf oder Ideen, wie du weitermachen kannst?
Eine Antwort habe ich drauf bekommen.
Ja.
Ja.
Hast du ein Fernglas?
Ja, habe ich.
Super. Dann wäre, wenn dich diese Futterfrage noch weiter interessiert, ja, dann wäre mein Vorschlag, beim nächsten Mal, wenn du mit dem Fernglas draußen bist, setz dich mal an irgendeine offene Wiese, am besten irgendwo in Stadtnähe oder bei uns auf dem Hof unten, wo die Vögel eh an Menschen gewöhnt sind, dass sie nicht so scheu sind. Das brauchst du nämlich nicht so lange warten. Und dann guckst du, wenn die Vögel nicht singen und nicht oben am Baum sitzen und irgendwas neugierig beobachten, sondern guckst, wenn die immer so auf dem Boden hin und her hüpfen, bing, 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 und dann gucken sie wieder, bing, 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 gucken wieder, oder der Star, guck, guck, und dann suchen die nämlich nach Nahrung in der Zeit. Und gerade jetzt, wenn ihre Jungen schon aus dem Ei geschlüpft sind und mit ihrem gelb-orangenen Rachen die Elterntiere total animieren, sie voll zu stopfen, bis sie dick und fett sind, dass sie diese Federn ausbilden und schnell aus dem Nest auch wieder rauskommen und sich um sich selber kümmern können, wenn das mal bei uns so schnell gehen würde, mit unseren Jungvögeln, da müssen sie beide lachen, genau, wir haben nämlich noch einen zweiten Gast, jetzt habe ich schon zweimal hintereinander M gesagt, das dritte Mal klemme ich mir, aber achte mal drauf, du siehst dann manchmal Amseln oder Waschstelzen oder Kohlmeisen mit dem Schnabel voller Insekten. Und zwar fressen die wirklich, nicht selber, weil sie wollen sie ja verfüttern, aber sammeln so viel sie im Schnabel haben können. Ich habe mal eine Amsel beobachtet, die hatte einen Schmetterling, eine Schnake, einen Regenwurm und irgendeine kleine Wanzenart. Also vier verschiedene Insekten und manchmal sogar mehrere von der einen Art gleichzeitig im Schnabel. Und hat es dann noch geschafft, Töne von sich zu geben, ohne den Schnabel zu öffnen. Und das beobachte mal und dann guck mal genau, welche Vogelart hat was im Schnabel. Okay?
Okay.
Und zu meiner Frage zurückkommen, was glaubst du, sind gerade die Insekten, die gerade am reichhaltigsten vorhanden sind? Bisschen früher als in den letzten Jahren, aber typisch für diesen Monat auch. Hast du eine Idee? Welche fallen dir auf?
Ich sehe halt hier gerade auf dem Platz sehr viele Maikäfer.
Ja! Und in diesem Jahr früher, wir haben es in unserer Telegram-Gruppe, wurde es nämlich auch schon geschrieben, dass es Maikäfer viel früher als im letzten Jahr, in den letzten Jahren zu beobachten sind, nämlich schon Ende April waren die bei uns da. Und als Ricarda, Demetrius und ich am Fuchsbau waren, wir haben versucht, die Fuchswelpen zu sehen, ohne Erfolg, auf dem Rückweg standen wir unter einer Eiche und die ganze Eiche hat gebrummt. Jetzt dachten wir schon, wir verstehen die Sprache der Bäume. Aber es war nicht die Sprache der Bäume, es war die Sprache der Maikäfer. Denn die ausgewachsenen Maikäfer lieben Eichenlaub und fressen sich satt an den Blättern. Und der ganze Baum in der Dämmerung abends hat gebrummt. Und was findest du dann überall jetzt auf dem Platz rumliegen, auf dem Boden? Tote Maikäfer.
Ja.
Tote Maikäfer Flügeldecken, tote Maikäfer Köpfe, tote Maikäfer Hinterleiber. Weil alle fressen sich jetzt satt an diesem leckeren Buffet. Heute im Sonderangebot, ja, für die nächsten 2 Wochen, greift zu, so doll ihr könnt, Maikäfer-Spezial. Nicht ganz so reichhaltig wie im letzten Jahr, da wurde ordentlich abgeschöpft, aber in diesem Jahr immer noch vorhanden, haut euch die Wänste voll. Und es machen nicht nur die Vögel, das machen auch die Kleinsäugetiere. Also auch so eine so ein Mauswiesel, der dann so auf so einen Maikäfer stößt, schnappt sich den und frisst sich den rein. Marder, unser lieber Fuchs oder Füchschen, Maikäfer satt, ja, all you can eat Menü. Zack, pfeifen sich die Maikäfer rein. Und wenn das durch den Verdauungstrakt läuft, Darm, Magen, Darm, Enddarm, was glaubst du von dem Käfer, ist nicht so gut verdaulich?
Die Flügelplatten.
Die Flügelplatten und das ganze Äußere drumherum, das ist aus einem Stoff gebaut, der heißt Chitin. Und das kommt hinten wieder raus. Und das sehen wir jetzt gerade draußen in allen Kackhaufen, die da draußen rumliegen. Also, in den Vogelkackhaufen Maikäferreste, in den Fuchskackhaufen Maikäferreste, in den Marderkackhaufen Maikäferreste, in den Dachslatrinen drin Maikäferhaufen. Was meinst du noch?
Fledermaus.
Fledermauskackhaufen Maikäferreste. Die Fledermäuse, die hauen sich wirklich den Bauch so voll mit Maikäfern, dass sie sogar nicht mehr fliegen können danach. Dann fallen die runter und dann müssen die völlig erschöpft und vollgefressen auf dem Boden zu ihrem Nachtlager oder besser gesagt Tageslager kriechen und sich dann mit ihren Krallen hochklettern. Und dann kommen die noch nicht mal mehr rein in die Ritzen, weil die so vollgefressen sind. Und dann müssen sie erstmal kacken. Und dann kacken sie sich so leer, dass sie wieder in die Ritze reinpassen. Und dann übertagen sie da, weil die übernachten ja nicht. Nein, das war Quatsch, das habe ich mir eben nur ausgedacht. Aber nur um deutlich zu machen, wie sehr gerade Maikäfer auf der Speiseliste ganz oben steht. Ja? Was glaubt ihr, kommt nach den Maikäfern?
Junikäfer?
Dann würden die Junikäfer kommen, wenn sie dann rauskommen, genau. Aber dann beginnt bei uns ein anderer Kackzyklus. Ja? Also der beginnt quasi im Frühjahr mit den Maikäfern. Was kommt denn danach bei uns? Bei uns stehen nämlich eine Streuobstwiese voller Kirschen. Also ist Steinmarder, Dachsmarder, Dachs, ist auch ein Marder, aber Dachs, Mauswiesel, Hermelin, Iltis, Fuchs, was noch? Viele, viele, viele verschiedene Vogelarten, voll mit Kirschen. Entweder mit den Kirschschalen außen, die gerade beim Fuchs nicht so, die der nicht so gut verdauen kann. Dann ist also die Fuchskacke voll mit diesen mit der Kirschhaut und den Kernen. Bei den Vögeln, die picken eher das Innere raus und dabei rutscht ihnen auch öfter mal ein Kern mit rein. Liegt dann die Vogelkacke voll mit Kernen. Natürlich nicht bei den Kleinen, sondern eher bei den Größeren. Ich spreche jetzt so von Eichelhäher, Krähe, Kohlgrabe, die auch sich an den Kirschen satt essen, Elster. Bei den Kleinen, die picken um den Kern drumherum, weil die würden sich verschlucken an dem Kern, der ist viel zu groß. Aber es gibt eine Ausnahme, der hat sich spezialisiert auf die Kirschen. Der kriegt sogar den Kirschkern auf und frisst dann das weiche Innere im Kern. Wer ist das?
Kernbeißer.
Der Kernbeißer, genau, unser größter Fink. Weißt du den lateinischen Namen vom Kernbeißer?
Nee.
Der ist auch ganz witzig.
Willst
du euch denn hier sagen?
Ja.
Pass auf, der heißt Kokotraustus. Kokotraustus. Das ist ein edler Herr mit sanftem Gemüt. Er wirkt zwar groß und stark und kräftig, hat einen ganz einfachen Gesang, der nur aus so einem Pfz, 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 Pfz besteht. Aber er hat einen wohlklingenden Namen, so wie sein Gemüt auch ist. Das ist ein ganz freundlicher Geselle. Ganz liebevoll, wenig aggressiv. Ganz anders als Kohlmeise und Co. Gut, was kommt nach der Kirschkackphase? Welche Frucht ist dann überall draußen? Wir bleiben bei den Früchten, weil dann die Jungen sind langsam schon raus, die erste Brut ist durch, die zweite wird vielleicht noch nachgeschrieben. Insekten sind vorhanden, aber in großer Vielfalt. Irgendwann kommen natürlich die Heuschrecken, ist klar, ne? Ende Juni, Juli geht's ab mit den Heuschrecken. Bleiben wir mal kurz noch weg von den Insekten, bei den Früchten, bei uns am Platz.
Zwetschgen.
Wenn die Kirschen durch sind, kommen die?
Zwetschgen.
Kommen die Zwetschgen, ja? Dann ist alles voll mit Pflaumenschalen entweder und Kernen oder nur dunkle, matschige Masse, die von den Pflaumen herkommt. Nach den Pflaumen, was kommt dann?
Birne?
Mirabelle. Mirabeltki. Eine der ersten Blüher, aber witzigerweise in der Fruchtabfolge sehr, sehr spät hinten dran. Dann kommen die Mirabellen. Kirschen sind durch, Pflaumen laufen noch, aber Mirabellen, reichhaltig, alles voll an Mirabellen. Und dann gibt es ein bisschen eine Pause, wo alles Mögliche reif ist, hier und da, das und jenes. Und dann kommt es später dann, wenn es dann in den Herbst reingeht, findet man nochmal ganz vermehrt eine ganz besondere Art von Kacke. Die hat nämlich eine rote Farbe, weil die Vögel und auch die Marder und Füchse sich an einer Frucht laben, die rot ist und die auch gut rot hinten wieder rauskommt, nicht komplett verdaut wird. Man kann auch Tee draus trinken. Wenn man fies ist, kann man auch das so aufmachen und drin, die Samen haben so Härchen. Hagebutte. Was?
Hagebutte.
Hagebutte, genau. Das ist übrigens, jetzt klingt er sich doch ein, mein großer Sohn Demetrius, der mit Rio hier zusammen mit bei uns auf der Couch sitzt. Wir sitzen bei mir im Wolfsblick, so heißt mein Zimmer. Der Kopf der Wildnisschule, das Brain. Gut, das ist nun mal eine Idee der Kackabfolge. Wenn wir uns mit Kacke beschäftigen, beschäftigen wir uns wunderbar mit dem Zyklus, mit Zyklen, mit Kreisläufen, die draußen stattfinden in der Natur. Denn jeder Vogel, da gingen einige Fragen von euch in diese Richtung, suchen Futter. Katharina hat noch gefragt, ja, riechen Vögel ihr Futter eigentlich auch? Können die gut riechen? Wie wittern die ihr Futter? Wie sehen sie, nehmen sie Futter wahr, wenn es sich nicht bewegt? Ja, weil Vögel sind ja offensichtlich sehr visuelle Wesen. Darauf gehen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal noch ein, weil es eine ganz spannende Frage. Die habe ich mir auch jahrelang gestellt. Können Vögel überhaupt gut riechen? Da gibt es neueste Forschung zu und so weiter. Da gucken wir beim nächsten Podcast drauf. Aber zurück zu dem einen Zyklus, ich nenne den Kackzyklus. Ja, und Kacke wird in der Jägersprache oft, kommt auf die Tierart drauf an, als Losung bezeichnet. Hast du schon mal gehört, Riero? Losung? Ja? Du auch, Dimitris? Ja? Und wie sagt dein Papa immer, Dimitris? Was liegt in der Losung? In der Losung liegt die Lösung. Für viele Fragen. Oft. Oft ist es so. Das heißt, wenn ihr euch mit Losungen beschäftigt, achtet bitte auf Sicherheit, achtet auf gebührenden Abstand. Vor allem gefährlich wird es, wenn es sehr trocken ist und trockene Losung da liegt und ihr da drin rumpokt. Fliegen Bakterien, Viren, andere Krankheitserreger durch die Luft, durch eure Atemwege in euch rein. Also haltet Abstand, achtet auf die Windrichtung. Fasst die Losung nicht mit euren bloßen, nackten Händen an, sondern entweder habt ihr Handschuhe dabei oder was gut geht, ist mit zwei Stöckern. Wenn ihr diese Sicherheitsregeln beachtet, dann ist es kein Problem und sehr sinnvoll, auch da mal reinzugucken. Vorsichtig, ja, ohne da jetzt sich was an die Kleidung ranzuschmieren oder an die Hände. Aber macht mal so ein Ding auf und guckt, fragt euch, was hat dieses Tier gefressen? Vielleicht kommt ihr dadurch auf die Tierart. Wer hat diese Losung hinterlassen? Oder ihr bekommt eine Idee, wenn ihr schon das Tier wisst, was die gerade am allerliebsten fressen. Und was es bedeutet für deren Bewegungsmuster. Wann die unterwegs sind, wo die unterwegs sind, wo vielleicht Vögel darauf reagieren könnten, etc. pp. Die Fragen, die sich daraus ergeben, durch dieses spannende Forschungsprojekt, sind endlos und verbinden euch ganz, ganz direkt mit dem großen Netzwerk, das da draußen stattfindet. Weil wir alle, die wir auf 2 oder 4 Beinen oder 6 Beinen oder 8 Beinen laufen, wir alle müssen fressen. Wir alle müssen Nahrung aufnehmen. Und da wir meist so viel fressen, dass wir gar nicht alles 100% verwerten können, wird es in uns drin auf wunderbare Art und Weise, kleine Randnotiz, die Kackwurstfabrik, für Kinder ab 7 super geeignet, wunderbares Buch, was diesen ganzen Verdauungstrakt auf uns Menschen bezogen nochmal herrlich darstellt. Die Kackwurstfabrik, weißt du den Autor, Demetris? Weißt du, wer es geschrieben hat? Nee. Aber tolles Buch, oder? Was sagst du?
Mhm.
Ja.
Jedenfalls. Das Ende ist witzig.
Das Ende, ja. Aber das dürfen wir nicht verraten jetzt, das Ende. Oder willst du es verraten? Okay. Jedenfalls ist dieses Thema äußerst spannend, denn durch den Verdauungsvertrag kommt hinten wieder die Abfallstoffe, die kommen raus. Von denen profitieren wiederum andere und sie sagen etwas aus, ja, über die Jahreszeit, über die Landschaft, über eure Signatur, eurer Landschaft und über die gefiederten, ungefiederten, chitinisierten, behaarten, befällten, nackten, denkenden, singenden, klingenden, schillernden Brüder und Schwestern da draußen in der Natur. Hat es Sinn gemacht, was ich jetzt erzählt habe? Ich würde jetzt das nämlich so beenden. Was sagt ihr? Oder fehlt noch was, Rio?
War ganz gut.
War ganz gut, Dimitris?
Mhm.
Fehlt euch noch was? Müssen wir noch irgendwas benennen, bevor ich abschließe?
Was du immer machst, den Abschluss halt mit.
Der Abschluss kommt gleich.
Wolltest du hier noch was sagen?
Ach, das kommt noch, das kommt jetzt auch. Hm? Du noch was, Rio? Fehlt dir noch was? Hat dir Spaß gemacht, heute mal mit dabei zu sein?
Ja.
Ich wollte mich nochmal an der Stelle beim Rio ganz persönlich bedanken, weil er hat mich total gefreut, weil Rio hat einen Teil seines Taschengeldes nämlich gespendet an die Wildnisschule, für den Erhalt der Wildnisschule. Und darüber habe ich mich total gefreut, weil wir Tatsache in einer Situation sind, oder sagen wir mal so, uns auf eine Situation zu bewegen, die so solche Unterstützung, egal eigentlich wie viel, immer dringender und notwendiger machen. Und ich mache mir jetzt schon seit einer Woche oder seit mehreren Tagen immer mal mehr oder weniger schwere oder leichte Gedanken darüber, wie kann das weitergehen, wie kann ich selber stemmen mit 6 Kindern, 3 Angestellten, einer großen Schule im Nacken, großen Betrieb und viel Platz, ein Riesengelände, vielen Leuten immer wieder, die auch hier sind, mit gebührendem Abstand, wie sie es gehört, und abgedeckten Nummernkennzeichen. Und die Lösung, mit der ich jetzt gekommen bin, ist, ich werde das in dieser Woche am Donnerstag, hoffentlich schaffe ich es bis zum Donnerstag, in einem Newsletter bekannt geben. Lest ihn, verbreitet ihn, es wird verschiedene Möglichkeiten geben. Ich habe mich jetzt überwunden, doch etwas online anzubieten zum Thema Vogelsprache. In 4 Blöcken, einmal pro Woche per Zoom-Konferenz, wo es Aufgabenbegleitung gibt, genau zu diesem Thema, das wir jetzt hier schon in der 22. Folge beim Vogel-Podcast behandeln. Und das zweite ist das Thema Spurenlesen, das damit eng verknüpft ist, aber da geht es nochmal konkreter und direkter um die Trittsiegel im Boden und um Säugetiere und denen näher zu kommen, die vor meiner eigenen Haustür zu entdecken, in einer kleinen Gruppe, auch per Videokonferenz. Dann werde ich ein Angebot für Jugendliche machen, das kann man im Newsletter dann nachlesen, und nochmal einen besonderen Spendenaufruf bekannt geben, auf den mich gestern Nicola gebracht hat, eine Teilnehmerin und inzwischen gute Freundin von uns, auch von der Waldschulengang in Berlin, die gerade auch alle am Hin und Her überlegen sind, wie geht's jetzt eigentlich gerade weiter. Für uns ist klar, weiter geht's auf jeden Fall mit dem nächsten Podcast. Ich habe ja schon gesagt, wir machen jetzt bloß noch 2 Podcasts pro Woche, weil viele nicht hinterherkommen, unter anderem ich, und nebenbei noch viel zu tun ist. Und der zweite Podcast kommt diese Woche, wahrscheinlich am Freitag oder auch am Donnerstag. Wir werden es sehen. Und ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuhören, Mitmachen, Fragen, Geschichten an die E-Mail podcastfoologepaul@gmail.com. Und für mich war das eine ganz besondere Folge heute. Erstens, weil ich wieder mal Gäste hatte. Und danke nochmal an Demetrius und danke Rio, dass du trotz großer Aufregung, wie bei mir, super souverän durchgestanden hast. Und danke für diese wunderbare Zahl 22, die für mich die Dualität des Lebens widerspiegelt. 2 und 2, die Quersumme aus dieser Zahl ist die 4. Für die 4 Himmelsrichtungen, die in unserem Leben so eine große Rolle spielen, seitdem ich mich mit diesen Wildnisgeschichten beschäftige. Und in diesem Sinne, was pfeifen wir für ein Abschlusslied? Mit welchem Vogel wollen wir beenden, Rio? Was denkst du? Liegt auf der Hand. Achtung. Tschüss, bis bald.